Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Manchmal gibt es ja Zufälle, da denkt man, das gibt's doch gar nicht und fragt sich, ob es nicht doch so etwas wie Schicksal geben könnte. So geht es einem auch mit den beiden Hauptfiguren im neuen Roman von Bestsellerautorin Melanie Rabe. Die Kunst des Verschwindens heißt er. Und warum sie diesmal keinen Thriller geschrieben hat, darüber und über viele andere Themen, die in ihrem Roman stecken, werden wir gleich miteinander sprechen. Läppische 10 Euro Preisgeld kriegt der oder die Gewinnerin des angesehensten französischen Literaturpreises und das ist der Prix Goncourt. Gestern haben wir die Kandidaten auf der Schlusskurve vorgestellt und bekommen hat ihn dann die französische Schriftstellerin Brigitte Giraud für ihren Roman Vivre vite, lebe schnell. Darin verarbeitet sie den tödlichen Motorradunfall ihres Ehemanns vor 20 Jahren.
Was hat donné naissance au livre, c'est l'impossibilité de
Die Unmöglichkeit zu verstehen, was sich damals ereignet hat, war der Ausgangspunkt für das Buch. Wenn man dem menschlichen Gehirn keine Erklärung für ein Geschehen gibt, wenn es keinen Sinn in etwas sehen kann, dann galoppiert es wild los und versucht begreifbar zu machen, was nicht zu begreifen ist.
Die frisch gekürte Prix Goncourt-Preisträgerin Brigitte Giraud war das. Auf Deutsch sind einige Bücher von ihr unter zum Beispiel Einen Körper haben und Das fremde Jahr beim Fischer Verlag erschienen. Zwei Frauen laufen sich zufällig über den Weg und spüren gleich, dass da etwas ist, irgendeine unerklärliche, aber tiefe Nähe. Ellen und Nico heißen die Hauptfiguren im neuen Roman der Schriftstellerin Melanie Rabe. Die eine Ellen ist eine international bekannte Schauspielerin, die andere Nico wäre das vielleicht auch ganz gern geworden, aber ihr Weg ist aus ganz verschiedenen Gründen nicht ganz so glamourös verlaufen. Ich freue mich jetzt mit Melanie Rabe in einem Studio in Köln verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Rabe.
Hallo, schön, ich freue mich.
Dieser Roman ist ja mal was ganz anderes als die Thriller, mit denen Sie seit einigen Jahren ja immer regelmäßig auf den Bestsellerlisten vertreten sind. Wie kam es dazu, dass Sie mal nicht in diesem Genre schreiben wollten?
Oh, das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen ist der Roman, glaube ich, eine sehr organische Weiterentwicklung von dem, was ich gemacht habe zuvor. Einfach, weil er viele Themen weiterdenkt, die schon früher so ein bisschen angelegt waren in dem, was ich geschrieben habe. Und dann hat es, glaube ich, mit meiner persönlichen und generellen Situation zu tun. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn das Leben sich verändert, wenn die Welt sich so massiv verändert, dann kann das Schreiben nicht gleich bleiben, dann können die Mittel, mit denen ich arbeite, nicht dieselben bleiben. Und ich habe einfach versucht, die Mittel, mit denen ich arbeite, zu erweitern, um das, was ich so in der Welt wahrnehme, in meinem Leben wahrnehme, um alles, was mich so umgibt, besser abbilden zu können.
Es geht ja auch um Dinge, die uns tatsächlich in den letzten Jahren mehr beschäftigt haben als vielleicht davor. Und eine Figur, Nico, die hat eben in der Handlung so traumatische Dinge erlebt. Die Mutter ist bei einem Schiffsunglück gestorben. Sie selbst hat überlebt, aber sie fühlt sich schuldig. Dann wird sie selbst krank. Sie hat einen Hirntumor. Also es geht ganz viel um Verlust, um Tod und Krankheit. Hat sie das auch die Pandemiezeit, wo wir alle ja zwangsläufig mehr über das Sterben nachgedacht haben, dazu auch ein bisschen angeregt?
Absolut, ja. Ich kann manchmal gar nicht so genau auseinandersezieren, wo bestimmte Themen herkommen. Aber hier scheint es mir ganz offensichtlich, dass ich mich viel mit Krankheit, mit Tod beschäftigt habe. Das hat auch bei mir so ein paar autobiografische Gründe. Und das schwappt dann in mein Werk. Und ich versuche immer mit aufgestellten Antennen durch die Welt zu gehen. Und ein großer Teil des Buches ist in der Pandemie entstanden. Und ganz, ganz viele Themen, die da aufgepoppt sind. So dieses, wir sind viel mit uns alleine, wir sind auf uns zurückgeworfen. Was zählt wirklich? Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und natürlich auch die Endlichkeit des Lebens. Dagegen habe ich es ein bisschen angeschrieben, habe ich im Nachhinein so das Gefühl.
Und es geht ja auch um Beziehungen zwischen Menschen. Es gibt ja diese beiden Hauptfiguren, die haben so eben eine schicksalhafte Begegnung, wie man vielleicht sagen kann. Das sind quasi Zwillinge, ohne wirklich welche zu sein. Aber ich habe mich gefragt, haben Sie sich da in diese ja wahnsinnig spannende Zwillings Forschung auch so ein bisschen reingearbeitet?
Damit habe ich mich tatsächlich ein bisschen befasst. Da haben Sie einen guten Instinkt, denn das war so ein bisschen der Startschuss zu meinem Buch. Tatsächlich war der erste Arbeitstitel Zwillinge, weil das so ein bisschen der Kern der Geschichte war. Ich glaube, während der Pandemie war ich wie alle total ausgehungert nach echter menschlicher Verbindung. Und dieses Faszinosum, dass Zwillinge angeblich, vermutlich, wahrscheinlich eine ganz bestimmte Verbindung zueinander haben, das hat mich total begeistert und abgeholt. Ich habe eine gute Freundin, die Zwillingsmädchen hat und die das auch immer beschrieben hat. Die sind inzwischen erwachsen. Eine wohnt in New York, die andere in Los Angeles, also getrennt durch einen riesigen Kontinent. Und die beiden berichten auch, dass sie fühlen, wie es der anderen geht und dass sie manchmal dieselben Dinge träumen. Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen. Das ist ja irgendwie sehr schön. Es kann auch etwas Mysteriöses und Unheimliches haben und diesen Gedanken, was, wenn es das gäbe zwischen zwei Menschen, die nicht miteinander verwandt sind, den fand ich total magisch. Und ich glaube, alleine im Lockdown zu Hause hat das bei mir auch irgendwie eine Sehnsucht ausgelöst, diese magische Verbindung.
Und dieses leicht Unheimliche an Nähe, wenn man jemandem wirklich nahe kommt, das ist ja im Kern eigentlich immer so. Aber Sie drehen das noch so ein bisschen weiter ins Unwirkliche auf einer anderen Ebene. Denn eine der Hauptfiguren, ich habe es schon gesagt, ist eine sehr bekannte, in Hollywood auch für eine Netflix-Serie gedrehte Schauspielerin, die auf allen Plakaten hängt. Und sie hat ja die Gabe, sich tatsächlich komplett zu verwandeln, nicht? Das ist so ein bisschen die Weiterführung davon.
Ja, absolut, das stimmt. Das war irgendwie auch, das ist schon immer irgendwie eine Sehnsucht von mir oder ein Gedanke, den ich sehr anziehend finde. Die Fähigkeit, sich zu verwandeln, metaphorisch gedacht natürlich, andere Facetten der eigenen Persönlichkeit zu zeigen, zu wachsen, sich zu verändern. Das finde ich irgendwie ein sehr schönes Motiv. Das ist auch ein Motiv, das mich in der Kunst, die ich so wahrnehme, die ich liebe, immer begeistert hat. Also zum Beispiel im Sommernachtstraum von Shakespeare, der auch so ein Stück weit eine Inspirationsquelle für mein Buch war.
Damit fängt es ja auch an.
Damit fängt es auch an, genau. Und wo sich ja auch teils schön, teils schrecklich Menschen verwandeln, deformieren, zu anderen werden. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Und deswegen habe ich mich entschieden, meiner Schauspielerin, diesem Hollywood-Star, den ich schreibe, nicht nur eine metaphorische Fähigkeit zur Verwandlung mitzugeben, sondern sie kann das tatsächlich. Sie kann, wenn sie sich vorstellt, sie steht auf der Bühne und sie ist die Elfenkönigin Titania aus dem Sommernachtstraum und sie verwandelt sich auf der Bühne in ein Reh, in einen Rehbock, dann brechen bei ihr tatsächlich so ein bisschen die Spitzen vom Geweih durch. Also ich habe mir da so ein bisschen magischen Realismus erlaubt, auch weil ich das Gefühl hatte, gerade in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, war mein Eindruck zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, ich weiß nicht nur nicht, was in 2 Jahren sein wird, sondern ich weiß auch gar nicht, wie sich die Welt in 2 Wochen anfühlen wird.
Und würden Sie sich denn auch gern mal in jemand anderen verwandeln?
Ja, also die Attraktion davon kann ich total verstehen. Nicht nur dieses in eine andere Haut schlüpfen, durch eine andere Brille sehen, sondern auch dieses, wirklich mal komplett jemand anderes sein zu können. Das fände ich ganz, ganz wunderbar. Also ich glaube, A, würde das Riesenspaß machen und B, würde das, glaube ich, so die eigene Empathiefähigkeit wahnsinnig steigern. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal einen Tag lang als Mann durch die Stadt gehen und durch die Augen von einem Mann gucken oder in dem Körper sein von jemandem, der ganz anders ist als ich. Das finde ich ganz, ganz spannend.
Oder vielleicht auch mal Hollywood-Star sein, der total berühmt ist und überall auf Selfies, um Selfies gebeten wird. Das ist ja auch nicht leicht, so ein Schicksal. Das sieht man in Ihrem Buch ja auch. Diese Ellen, die hat ja nicht unbedingt das Glück gepachtet, obwohl viele das ja heutzutage denken, dass wenn man eben berühmt ist und prominent, dass das quasi die Garantie fürs Glück ist, aber das zeigen sie ja auch, dass wenn das auf so einem Top-Niveau abläuft, sagen wir mal Leonardo DiCaprio-mäßig, dann will man dann vielleicht auch doch lieber verschwinden mal aus so einem Leben. Ging es Ihnen auch darum, das zu zeigen, dass Ruhm eben auch was Belastendes sein kann?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das mich sehr fasziniert. Gar nicht, weil ich jetzt besessen wäre von prominenten Menschen oder so. Aber ich habe mal einen sehr, sehr prominenten Menschen getroffen. Das ist Jahrzehnte her. Ich war mal dabei, als Brad Pitt einen Kinofilm vorgestellt hat. Da war ich noch ganz, ganz jung. Und ich erinnere mich daran, wie der Raum sich angefühlt hat. Und es war nicht ein Raum voller Fans oder voller Teenager, sondern es war ein Raum voller Journalistinnen, Journalisten und VIPs, die eine Einladung hatten. Ich habe mich da eingeschlichen, ich gehörte da gar nicht hin. Und ich habe gemerkt, dass alle wahnsinnig aufgeregt waren, dass alle sich wahnsinnig seltsam verhalten haben, weil es ja nur die 2 Möglichkeiten gibt. Entweder so ein bisschen durchdrehen, weil Brad Pitt im Raum ist, oder sich sehr viel Mühe geben, sich sehr normal zu verhalten, weil Brad Pitt im Raum ist. Und beides ist natürlich überhaupt nicht normal. Und so sieht das für Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt immer aus. Es sei denn, sie ziehen sich zurück. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht erstrebenswert, sondern der absolute Horror. Und was mich daran so interessiert, ist, genau wie Sie sagen, ganz, ganz viele Menschen wollen das und wünschen sich das und streben sich das an, obwohl es, glaube ich, wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, ganz, ganz schrecklich wäre und auch irreversibel. Und ich habe dann angefangen, drüber nachzudenken, wenn man da ein bisschen den Blick weitet, was wollen wir noch, was wünschen wir uns noch, was der Albtraum wäre, wenn wir es hätten.
Und diese Ellen, die will das ja auch nicht mehr mitmachen, aber es geht davor auch, man muss dazu sagen, dass es in ihrem Roman jetzt nicht nur um solche, wie wir vorhin schon besprochen haben, diese magischen oder unheimlichen Dinge geht, sondern es geht, ist auch ein wirklich gesellschaftlich aktueller Roman. Relativ am Anfang gibt es eine Szene, in der Ellen von drei Männern nachts auf der Straße erkannt wird und belästigt wird, dann schlägt sie buchstäblich zurück und hat dann einen Shitstorm am Hals, bei dem vor allem aber sie selbst angegriffen wird. Ich meine, man kennt diese Geschichten, aber als ich es jetzt wieder bei Ihnen gelesen habe, man kann das ja dann immer doch wieder nicht glauben, dass das immer noch so ist, nicht?
Ja, immer noch und vielleicht sogar immer mehr. Also ich habe das Gefühl, mir war es ganz wichtig, einen Roman zu schreiben, der von dieser Welt ist. Es ist, glaube ich, ein Stück weit verschobene Realität, die ich präsentiere, aber trotzdem eine sehr, sehr heutige Realität. Das ist gerade Social Media, der Umgang mit Minderheiten, aber auch der Umgang mit Frauen, die ja keine Minderheit sind, den finde ich zum Teil wirklich bestürzend und mache mir viel Gedanken darüber, wie wir da besser mit umgehen können, wie wir Social Media klug nutzen können. Und ich habe da überhaupt keine gute Lösung gefunden. Und jetzt gerade mit der ganzen Debatte um Twitter und alles, was gerade passiert, bin ich noch pessimistischer als zuvor. Und all diese Dinge gehen mir so im Kopf rum. Und all das habe ich irgendwie versucht abzubilden in diesem Buch, das da überhaupt keine Lösung für hat, aber so ein bisschen versucht, die Dinge von innen zu zeigen.
Erleben Sie denn selbst auch sowas? Ich meine, Sie sind ja auch eine prominente Person. Sie sind eine schöne junge Frau, auffallend. Haben Sie auch schon sowas erlebt? Oder Sie sind ja auch in Social Media unterwegs, dass man da auch eben angegriffen wird und kaum noch da weiß, wie man sich wehren soll?
Ich habe das Glück, dass ich so ein bisschen unterm Radar fliege. Ich glaube, das hat primär damit zu tun, dass ich Schriftstellerin bin und viele Leute vielleicht meine Bücher kennen, aber nicht unbedingt mein Gesicht. Also das passiert selten, dass ich jetzt wirklich angefeindet werde. Aber auch mir ist das schon passiert. Ich bin eine nicht mehr ganz junge Frau. Ich bin eine schwarze Frau. Ich äußere mich manchmal zu politischen Themen oder Dingen, die mir wichtig sind. Und da kann man dann eigentlich drauf wetten, dass man nicht nur Gegenwind bekommt, was okay wäre, sondern dass man von manchen Stellen auch mit Hass überschüttet wird. Und manchmal ist das sehr konzertiert und das kann wahnsinnig beängstigend sein. Ja.
Sie schreiben ja nicht nur Bücher, Melanie Rabe. Sie haben auch einen Podcast zusammen mit Laura Kampf. Da geht es um das Thema Kreativität. Was reizt Sie denn an diesem Podcast-Format?
Ach, ich liebe generell das Hören. Also ich höre viel Radio, ich höre viel selber Podcasts. Und ich habe das Gefühl, dass das so eine Nähe erzeugt. Ich habe das Gefühl, dass das eine große Verbundenheit schafft. Also zu meinen Hörerinnen und Hörern, da hat sich irgendwie relativ schnell eine Beziehung entwickelt. Ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, ob man ein Buch von mir liest und diese schwarzen Zeichen auf weißen Seiten hat und dazu halluziniert oder ob man meine und Lauras Stimme hört. Ich habe das Gefühl, das hat was sehr Verbindendes und es ist einfach ein sehr schönes, freies Format und ich finde das sehr doofer Anglizismus, aber sehr empowering, dass alle und jeder, die was zu sagen haben, sich da ausdrücken können. Ich finde das ganz, ganz toll.
Man sitzt so ein bisschen mit den Leuten mit am Tisch. Und die Thriller, haben Sie sich mit dem Buch jetzt davon verabschiedet oder geht da noch was?
Ich glaube, ich fühle mich sehr wohl in dem, was ich jetzt gerade mache. Und für mich ist das deswegen so irgendwie das Beste aus allen Welten, weil ich mir jetzt so ein kleines Zwischengenre erschrieben habe, in dem ich trotzdem Spannungsmittel einsetzen kann, in dem ich aber auch ein bisschen literarischer werden kann, in dem ich sehr viel Raum für meine Figuren habe. Ich habe das Gefühl, ich habe den Raum geöffnet zu einer Welt, in der alles passieren kann. Und das finde ich natürlich wahnsinnig aufregend, weil auch ich nicht nur als Autorin, sondern auch als Mensch aktuell das Gefühl habe, dass jederzeit alles passieren kann. Und deswegen will ich, dass es in meinem literarischen Raum genauso ist. Und so sehr ich Thriller und Spannung liebe, habe ich das Gefühl, dass das, was mir durch den Kopf geht, am besten auszudrücken ist mit diesen literarischen Mitteln, die ich mir da gerade versuche zu erarbeiten.
Melanie Rabe, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Das neue Buch von Melanie Rabe ist unter dem Titel Die Kunst des Verschwindens bei BTB erschienen. In einem richtig guten Krimi zu versinken, das kann jetzt im Herbst, finde ich, ein ganz besonderes Vergnügen sein. Und auf unserer Krimi-Bestenliste, die gerade frisch für November herausgekommen ist, finden sich wieder 10 Titel, die sich ganz bestimmt alle lohnen. Nicht nur der Spitzenplatz, den belegt der Franzose Yves Ravi mit einem fast schon klassischen Roman noir. Die Abfindung und mehr dazu verrät Jury-Sprecher Tobias Golis.
Neue Krimis.
Jean Segers ist in der Klemme. Seine Tankstelle samt Werkstatt stehen vor der Insolvenz. Seine Frau Remedios kommt früh am Morgen heim, ramponiert, begleitet von Walden, dem Handelsrichter, der die Insolvenz abwickeln und dann selbst die Tankstelle übernehmen wird. Segers hat auch das Geld nicht, das er dem Nachtwächter und Mechaniker Usman als Abfindung zugesagt hat. Um ihn zu beschwichtigen, überlässt er erstmal Usman ein Armband und Geld, das er seiner wohlhabenden Mutter geklaut hat. Das kann nur schlimm enden. Die Abfindung heißt dementsprechend Yves Ravets dreckiger kleiner Noir auf Deutsch. Im französischen Original lautet der Titel nicht weniger eindeutig Adultère, Ehebruch. Jean Segers erzählt aus seiner Perspektive, wie er seine Frau aus Waldens Wagen steigen sieht, wie er sie beim innigen Kuss mit Usman beobachtet, wie er plant, Usmans Ehe zu zerstören, indem er dessen Frau suggeriert, sie solle mal nachforschen, was der so in seiner Freizeit tut. Zusätzlich genervt ist Segers vom Lover seiner Mutter, der ihn belehren will, wie ein erfolgreicher Geschäftsmann agieren sollte. Segers tut, als ginge ihn das alles nichts an, und geriert sich wie ein mieser, konfliktscheuer Kleinbürger, der sich aus fortgesetzter Feigheit immer tiefer in seine Miseren reinreitet. Doch dann explodiert Segers buchstäblich. Er stellt seinem Mechaniker Usman eine Falle und verbrennt den Nebenbuhler samt Werkstatt. Eifersucht ist das älteste Mordmotiv und man denke nur an den Noir oder Noirs, wenn der Postmann zweimal klingelt, eines der schwärzesten. 110 Seiten reichen Yves Ravet für das zwingende Arrangement von Mordtat und anschließender quälender Untersuchung. Polizei und eine pingelige Versicherungssachbearbeiterin namens Hunter, englisch ausgesprochen Jäger, wühlen in den versenkten Überresten der Tankstelle und in Segers Beziehung zu Remedios. Zum zweiten Mal zieht sich die Schlinge um den einsamen Tankstellenbesitzer zu. Doch dann, unverhofft wie aus heiterem Himmel, abrupt, präsentiert Ravet ein Ende, das nur einen nicht überrascht, den betrogenen Mörder. Yves Ravets Die Abfindung ist ein kleines Kunststück. Der Leser, in Erwartung eines tragischen Krimischlusses, landet auf Glatteis. Und zwar sowas von verwirrt, dass er die ganze Geschichte von vorne erneut durchdenken muss.
Yves Ravets Kriminalroman Die Abfindung, übersetzt aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller. Erschienen ist das Buch beim Liebeskind Verlag und auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste auf Platz 3.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ausführliche und hervorragend geschriebene Reportagen, die sich eigentlich wie ein spannender Roman lesen, haben ja in den USA eine ganz andere Tradition als bei uns. Wenn man zum Beispiel an Truman Capotes Kaltblütig denkt oder an John Didions Klassiker Das Weiße Album. Jetzt gibt es eine echte Wiederentdeckung beim Suhrkamp Verlag mit John Jeremiah Sullivans Memoir Vollblutpferde. Maximilian Mengeringhaus hat das Buch für uns gelesen. Was ist das für eine Geschichte? Was hat den Autor dazu bewogen, sich jahrelang mit Pferderennen auseinanderzusetzen?
Das hat viel mit Sullivans Herkunft zu tun, denn er stammt aus Louisville, das ist die größte Stadt des pferdefanaten Bundesstaats Kentucky und gleichzeitig der Austragungsort eines der drei klassischen Pferderennen der USA. Den eigentlichen Anlass aber stiftet der Vater, der ist Sportreporter gewesen, großer Baseballfan. Gegen Ende seines Lebens erzählt er dem Sohn John Jeremiah dann vom eindrücklichsten Karrieremoment, und das war im Jahr 1973. Da hat der Hengst Secretariat alle drei klassischen großen Rennen der USA gewonnen, was seit 25 Jahren nicht geschehen war, hat überall bis heute gültige Rekorde gesetzt. Beim letzten Rennen ist der Vater anwesend und Secretariat gewinnt mit 31 Längen Vorsprung. Pure Schönheit habe er im Lauf des Pferdes erblickt, sagt der Vater. Nach dem Tod versucht Sullivan, sich dann über diesen Moment und die davon ausgehende Faszination dem Vater anzunähern.
Also ein biografisches Ereignis, der Tod des Vaters und dessen Leidenschaft löst das aus. Was macht denn der Autor dann daraus?
Er erzählt episodenhaft aus der Familiengeschichte. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Vater. Es geht weniger um Trauerarbeit, vielmehr um eine Hommage an den Vater. Den schildert er als liebenswerten Witzbold, der manchmal einen ganzen Tag lang nur an Bob Dylan-Zitaten kommuniziert, die er vom portablen Kassettenrekorder abspielt. Gleichzeitig ist der Vater aber auch sehr sorglos im schlechten Sinne. Miese Essgewohnheiten, er trinkt zu viel und raucht wie ein Schlot. Irgendwann erweist sich das als selbsterwähltes Schicksal. Sullivan zeigt aber auch das Feingefühl des Mannes auf, dessen Sensibilität, seine frühen Dichterambitionen und eben die Schönheit, die sich im Pferdelauf für ihn offenbaren konnte.
Und wie hat er das alles so miteinander verwoben, das Persönliche und die Recherche? Also kriegt er das, war dieser Vergleich dazu ebenso Schwergewichten wie Capote oder John Didion angemessen?
Unbedingt. Das ist sehr spannend, denn der Einfluss des New Journalism, also die subjektive Einbringung des Reporters in seine Reportage, die zeigt Sullivan schon an frühen Artikeln seines eigenen Vaters auf. Und derselbe Einfluss prägt auch seine eigenen Arbeiten, beispielsweise in früheren Reportagen über Christrock-Festivals oder Porträts von Reality-TV-Sternchen. Vollblutpferde macht das auf dieselbe spielerische Art und Weise. Es ist eine Investigativrecherche, die Sullivan auf Gestüte und zu Auktionen führt. Gleichzeitig streut er aber auch kulturgeschichtliche Brosamen aus, berichtet über die Beziehung von Mensch und Pferd in den letzten Jahrhunderten. Und es ist eine Tiefenbohrung in die ziemlich krude Historie des Heimatstaates Kentucky.
Also die Pferde kommen auch drin vor, weil da gab es ja in den letzten Jahren so ein paar sehr viel beachtete Bücher dazu.
Auf jeden Fall. Es ist spannend, Sullivan reflektiert dieses Verhältnis auch. Er überlegt, wie überhaupt ein Publikum für dieses Abermillionengeschäft mit den Pferden gewonnen werden kann und schreibt an einer Stelle, der Rennsport hat Menschen, nicht Pferdegeschichten bitter nötig. Denn bei seinen Beobachtungen fällt ihm auf, dass es sehr rätselhafte Lebewesen sind. Sie sind schwer zu ergründen, es ist fast unmöglich, sich in sie hineinzuversetzen. Und gerade das Schreiben eines so versierten Porträtisten wie Sullivan gerät hier an seine Grenzen. Ihm fehlt für das eigene Buch irgendwie ein Narrativ. Insofern wählt er den Umweg über die Menschen, über die Besitzer, die Trainer, die Jockeys, die Fans und wiederum den eigenen Vater. Hierüber wächst dann auch die Achtung vor den Tieren bis hin zur geteilten Verehrung des legendären Secretariat. Dem widmet er dann tatsächlich auch einen Superlativ, indem er sagt, es ist nicht nur der größte Sportler, sondern das größte Lebewesen des vergangenen Jahrhunderts gewesen. Wer jetzt eine detaillierte Kulturgeschichte über das Pferd sucht, der lese tatsächlich lieber Ulrich Raulfs Das letzte Jahrhundert der Pferde. Doch die Atmosphäre einer Rennbahn mit allen Sinnen einzufangen, darin ist Sullivan schwer zu übertreffen.
Also für Pferde lieber was anderes, aber für Menschen dann doch dieses Buch. Ihr Fazit?
Sehr schön, dass Suhrkamp nach den Reportagen des Bandes Pulphead nur noch Vollblutpferde bringt. Sullivan besticht einfach mit einem untrüglichen Gespür für Geschichten, sehr klarem Stil und einer Menge Humor. ein wirklich mitreißender Autor, von dem es hoffentlich noch viel zu lesen geben wird.
Maximilian Mengeringhaus über John Jeremiah Sullivans Langreportage Vollblutpferde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Hannes Meyer und erschienen ist es beim Surkamp Verlag.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Patricia Niemeyer und ich lese gerade das Buch Das geheime Leben der Bäume von Peter Wohlleben. In dem Buch geht es darum, wie Bäume miteinander kommunizieren, wie sie sich tatsächlich absprechen in Bezug auf die Fortpflanzung, damit sie beispielsweise keine Inzucht betreiben, wie sie ihren Nachwuchs versorgen, dass größere Bäume sich um kleinere Bäume kümmern und wie sie sich auch mit der Blütezeit abwechseln. Ich finde das Buch sehr spannend und interessant, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, unseren Wald wertzuschätzen und auch unsere Natur wertzuschätzen. Und zu wissen, dass sie wertvoll ist und wir auch etwas an unserem Verhalten in der Natur ändern müssen, um lange noch Teil auf der Erde sein zu können.
Patricia Niemeyer liest in Bingen Peter Wohllebens Bestseller Das geheime Leben der Bäume. Was sie fühlen, wie sie kommunizieren, erschienen im Ludwig Verlag für 19,99 €. Gestern haben wir über die Themen der Herbstakademie der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt ja mit Ursula Krechel und Thomas Lehr gesprochen. Und als Höhepunkt der Veranstaltung wird morgen der Georg-Büchner-Preis verliehen, in diesem Jahr an Emine Sefgi Özdamar. In unserem Zeitfragen-Feature heute Abend können Sie die 1946 in der Türkei geborene Schriftstellerin und ihr Werk kennenlernen.
Am Anfang des Romans, ein von Schatten begrenzter Raum, steht eine Insel an der türkischen Ägäisküste.
Auf dieser Insel waren alle Häuser miteinander verwandt. Auch die Menschen sahen sich ähnlich. Man konnte sogar denken, dass sie hinter ihren Haustüren an den Nägeln ähnliche Masken hängen hatten, die sie, bevor sie aus dem Haus gingen, aufsetzten. Auch die Hände sahen so aus, als ob sie die gleichen Händemasken angezogen hätten. Einige waren Fischer, andere Olivenpflücker.
Von den 90er Jahren habe ich geredet, ich will über diese Insel ein Buch machen. So.
Wer mit Emine Sefgi Özdamar im Sommer 2022 ein Interview führen möchte, muss sie auf dieser Insel besuchen. Eigentlich ist es eine Halbinsel. Der Hauptort heißt Ayvalık, am anderen Ende liegt das Dorf Çunda. Seit den 80er Jahren lebt Emine Sefgi Özdamar im Sommer hier, zusammen mit ihrem Mann, dem Bühnenbildner Karl Kneidl.
Diesen Ort liebte ich sehr. Das war für mich ein Zauberort, weil hier hatten ja früher Griechen gelebt.
Ayvalık liegt zwischen Troja und Bergama, dem antiken Pergamo. Darauf weist Emine Sefgi Özdamar mich gleich beim ersten Telefonat hin. Das Zentrum des antiken Griechenlands liegt auf der türkischen Seite der Ägäis, Izmir hieß mal Smyrna. Die Zwangsumsiedlung der türkischen Griechen und griechischen Türken ist eine der politischen Katastrophen, von denen ihr jüngster Roman handelt. Als in den 1920er Jahren die moderne Türkei entstand, mussten über 1,5 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen. Auch das Haus, in dem Emine Sefgi Özdamar den Sommer verbringt, wurde von Griechen gebaut. Es ist rosa, mit zartgrünen Fensterläden und Türen. Man sieht von hier aus die Orthodoxkirche, die in ihrem Roman eine Rolle spielt. Im Garten, im Hof gibt es Granatapfel- und Quittenbäume. Der Jasminstrauch blüht auch im Spätsommer noch. Die Häuser von Çunda stehen eng beieinander. Es gibt Wandmalereien. Hier ein Porträt von Salvador Dalí, dort eins von Frida Kahlo. Viele Straßencafés haben bunt bemalte Tische und Stühle.
Ein Haus schaut auf das andere und wieder auf das andere und da kommt eine Figur, dort kommt eine Figur. Das ist ein Theaterstück auch.
Emine Sefke Özdamar, die morgen den Georg-Büchner-Preis erhält. Sieglinde Geisel hat sie für ihr Feature auf der türkischen Halbinsel besucht, auf der sie die Sommermonate verbringt. Und zu hören ist dieses Feature heute Abend ab 19.30 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Die neuen Leiden des jungen W. heißt der sicher bekannteste Roman des DDR-Schriftstellers Ulrich Plenzdorf. 1972 wurde der Text erstmal als Bühnenstück in Halle uraufgeführt und ein Jahr später ist er dann als Roman erschienen und ein Riesenerfolg geworden. Er ist in über 30 Sprachen übersetzt. Jetzt gibt es eine neue Hörbuchproduktion davon und Andi Hörmann hat sie sich für uns angehört.
Kurz und gut. Wilhelm, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Einen Engel.
Der 17-jährige Edgar Vibeau spricht Auszüge aus Goethes Werther auf Tonband und erzählt so von seiner Gefühlswelt.
Der Kerl in dem Buch, dieser Werther, wie er hieß, macht am Schluss Selbstmord. Gibt einfach den Löffel ab. Schießt sich ein Loch in seine olle Birne, weil er die Frau nicht kriegen kann, die er haben will, und tut sich ungeheuer leid dabei. Wenn er nicht völlig verblödet war, musste er doch sehen, dass sie nur darauf wartete, dass er was machte, diese Charlotte.
Die Kassettenaufnahmen verschickt Edgar an seinen besten Freund Willi. Sie erzählen von seinen wilden Gefühlen, zeigen seine unerschrockene Rebellion und dokumentieren seine unglückliche Liebe zur 20-jährigen Kindergärtnerin Charlie.
Und doch bin ich nicht imstande, dir zu sagen, wie sie vollkommen ist, warum sie vollkommen ist. Genug. Sie hat allen meinen Sinn gefangen genommen. Ende.
Es sind die einzigen Lebenszeichen von dem ausgebüxten Edgar, der nach einem Streit mit seinem Ausbilder in einer Gartenlaube in Berlin untergetaucht ist.
Ich verstreute also zunächst mal meine sämtlichen Plünnen und Rapalken möglichst systemlos im Raum. Die Socken auf den Tisch. Das war der Clou. Dann griff ich zum Mikro, warf den Rekorder an und fing mit einer meiner Privatsendungen an.
Damen und Herren, Kumpels und Kumpelinen, Gerechte und Ungerechte, entspannt euch. Scheucht eure kleinen Geschwister ins Kino. Sperrt eure Eltern in die Speisekammer. Hier ist wieder euer Eddie, der Unverwüstliche.
Ich fing meinen Blue Jeans Song an, den ich vor 3 Jahren gemacht hatte und der jedes Jahr besser wurde.
Oh, Blue Jeans.
Die Geschichte wird posthum aus der Perspektive von Edgar Vibeau erzählt, der in der Gartenlaube durch einen Stromschlag ums Leben kam. Die Angehörigen versuchen im Nachhinein Erklärungen für das Aussteigerleben und seinen Tod zu finden.
Aus den Tonbändern wurde jedenfalls kein Mensch schlau. Immerhin ging so viel daraus hervor, dass Edgar gesund war, sogar arbeitete, also nicht gammelte. Später kam ein Mädchen vor, mit der es dann aber auseinanderging. Sie heiratete. Solange ich ihn hier hatte, hat er nichts mit Mädchen gehabt. Aber es war doch kein Fall für die Polizei.
Stopp mal, stopp! Das ist natürlich Humbug. Ich hatte ganz schön was mit Mädchen. Zum ersten Mal mit 14.
Diese gut 2,5-stündige Hörbuchinszenierung unter der Regie von Friederike Köpf besticht durch die überzeugende Performance des Schauspielers Loris Kubeng. Schnoddrig lakonisch spricht er den aufbegehrenden, gewieften Edgar Vibeau.
Ich himmelte Charlie die ganze Zeit an. Ich meine, ich himmelte sie nicht an mit Augenaufschlag und so. Das nicht, Leute. Ich hatte auch keine besonders umwerfenden Sehorgane in meinem ollen Hugenottenschädel. Richtige Schweinsritzen gegen Charlies Scheinwerfer. Aber braun. Braun poppt, im Ernst.
Selbst nach 50 Jahren poppt Ulrich Plenzdorfs Jugendbuchklassiker immer noch. Das Bühnenstück »Die neuen Leiden des jungen W.« ist 1972 erschienen. Ein Jahr später der Roman. Unzählige Male ist die Geschichte inszeniert worden.
Oh, meine Freunde, warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust und eure staunende Seele erschüttert.
Diese aktuelle Inszenierung funktioniert gerade deshalb so gut, weil der Fokus rein auf den Text und der schauspielerischen Leistung des Protagonisten liegt. Ein zeitloses Buch in einer gelungenen Hörbuchumsetzung.
Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Ende.
Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Plenzdorf als Hörbuch erschienen im Verlag Buchfunk.